Ein Stück Stoff kann über alles entscheiden. Über Freiheit, Leben und Tod. Im Herbst 2022 erlebt der Iran fast eine Revolution. Tausende Menschen gehen im ganzen Land auf die Straße, vor allem Frauen, die mutig gegen das repressive Regime der Islamischen Republik aufbegehren. Was ist aus den Protesten geworden? Katharina Willinger berichtet seit Jahren für die ARD über die Menschen im Iran. Auch bei 11KM habt ihr sie schon gehört. Jetzt ist sie gerade zurück aus Teheran. Sie hat dort die Parlamentswahl beobachtet und sich bei den Menschen umgehört und erzählt uns heute von Kopftüchern, die auf Schultern liegen, von geheimen Partys und mehr Frust im Land. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Mich hört ihr immer, wenn Viktoria nicht hier sein kann. Heute ist Donnerstag, der 14. März. Hallo Katharina.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Mein Team war im Norden, am Kaspischen Meer, in der Stadt Rasht. Und da hat es in diesen Tagen wahnsinnig viel geschneit. Und man hat auf der Straße sehr viele Menschen gesehen, vor allen Dingen junge Menschen, die sehr ausgelassen waren. Man hat lautes Lachen gehört, was sehr selten in der Öffentlichkeit mittlerweile im Iran ist, weil die Stimmung doch eher mittlerweile frustriert ist. Die Menschen haben Schneeballschlachten gemacht, haben Schneemänner gebaut, Schneefrauen gebaut. Und da hat eine junge Frau ins Mikrofon gelacht, ganz laut, hat gesagt, oh nee, lass uns nicht über die Wahl sprechen, reden wir lieber über den Schnee. Also man hat das so ein bisschen fast ins, würde ich sagen, ins Lächerliche gezogen. Also da gab es eher viel Gelächter über die Politik, als dass man das irgendwie ernst genommen hat.
Also keine Wahlkampf-Euphorie, ja?
Nee, auf jeden Fall nicht, nee.
Man sieht also, Schnee ist für einige offenbar spannender als die Parlamentswahl Anfang März. Aber wie passt das eigentlich zusammen? Also die lauten, mutigen Proteste in den vergangenen 2 Jahren auf der einen Seite und dann jetzt bei dir so dieses Abwinken, also keine Lust mit der Wahl irgendwie was zu tun zu haben.
Ich meine, ich kenne den Iran seit Jahren und wusste natürlich auch, was auf mich zukommt, nämlich, dass ein Großteil der Menschen eben sich für diese Wahlen nicht mehr interessiert. Das war auch bei den letzten Wahlen schon so. Also wenn man auch die Wahlbeteiligung über die letzten Jahre beobachtet hat, dann ist die immer weiter runtergegangen. Und das ist natürlich quasi immer auch ein bisschen aussagekräftig, wie steht die Gesellschaft gegenüber dem Regime. Und man hat sich in den letzten Jahren ja immer weiter vom Regime abgewandt. Das heißt, als wir auf die Straße gegangen sind und ich in Anführungszeichen ganz normale Menschen angesprochen habe mit der Kamera und dem Mikrofon in der Hand, was sie über die Wahl denken, ob sie gehen werden und ihre Stimme abgeben werden, kam ganz oft einfach nur der Zuruf, auf keinen Fall nehme ich an diesem Zirkus teil. Also Zirkus und Show, diese beiden Worte, die fielen sehr oft. Und das hat sich in den letzten 1,5 Jahren vor allen Dingen nach den Protesten auch gezeigt, dass so viele Menschen, vor allen Dingen junge Menschen mit dem System Islamische Republik überhaupt nicht mehr d'accord sind, dass sie einen Systemwechsel sogar fordern. Und deswegen wollen sie natürlich auch diese Wahl an sich nicht unterstützen. Ich kann mich an einen O-Ton erinnern von einer jungen Frau auf der Straße. Das ist ein wahnsinnig mutiger O-Ton, muss man dazu sagen. Sie hat auch kein Kopftuch getragen. Sie wollte trotzdem vor die Kamera und sie meinte sinngemäß, dass das der Versuch ist, sich künstlich Legitimität zu verschaffen, indem man Wahlurnen aufstellt. Und dass, wenn sie sich aber die Kandidaten ansieht, dass sie sagt, keiner davon repräsentiert mich, keiner davon sollte über meine Zukunft entscheiden dürfen. Und das ist eine Aussage, die man eben von sehr, sehr, sehr vielen Menschen hört.
Katharina, kannst du bitte noch mal erklären, der Iran ist ja kein demokratischer Staat. Man hört immer wieder diesen Begriff Gottesstaat oder Theokratie. Welchen politischen Stellenwert haben diese Parlamentswahlen dort jetzt überhaupt gehabt?
Ja, also das ist halt immer das Problem, wen man fragt und welche Zahlen kann man glauben. Wenn man am Ende der Wahlbeteiligung glaubt, dann ist der Stellenwert nicht mehr besonders hoch. Viele Menschen sagen einfach, dass das ein vorselektierter Prozess ist. Es gibt den sogenannten Wächterrat, der wählt die Kandidaten vorher aus. Er prüft sie auf islamische Konformität. Und das heißt, er gibt den Menschen schon mal vor, wen sie überhaupt wählen können. Das ist natürlich der größte Kritikpunkt an dieser ganzen Wahl, dass da eben nicht Kandidaten zur Wahl stehen, die beispielsweise dem Regime gegenüber kritisch sein können. Also etwas wie Opposition, wie man es aus unserem Verständnis heraus kennt, gibt es im Iran nicht, zumindest nicht so, dass sie sich da einer Wahl überhaupt stellen können.
Die Opposition hat Politikverbot oder sitzt im Gefängnis. Einen Wettbewerb gibt es nicht, sagen Beobachter.
Also ein Journalist, mit dem ich mich unterhalten habe, hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Der meinte, letztendlich ist das wie ein langweiliges Freundschaftsspiel im Fußball. Eigentlich spielt der gleiche Verein gegeneinander und kein interessiert am Ende das Ergebnis. Und deswegen sagen ja eben so viele, warum sollen wir Leute wählen, die komplett unserem Weltbild entgegenstehen sozusagen.
Beobachter rechnen mit einer niedrigen Wahlbeteiligung, da viele Aktivisten und Oppositionsgruppen zum Boykott aufgerufen haben.
Im Iran zeichnet sich ersten Berichten zufolge eine geringe Wahlbeteiligung ab. Es wird erwartet, dass die Konservativen ihre Macht festigen. Viele regimekritische Kandidaten waren.
Die Wahlbeteiligung am Ende war etwa 41%. So, jetzt muss ich diese Zahl aber unbedingt einordnen. Die kann man nicht so stehen lassen.
Sie klingt trotzdem wahnsinnig niedrig auf jeden Fall.
Es klingt wahnsinnig niedrig, zum einen. Also, diese Zahl kommt vom Regime selber, also von der Regierung wird sie herausgegeben und sie ist nicht überprüfbar. Also es sind an den Wahlurnen, in den Wahllokalen keine unabhängigen Beobachter, es gibt ja keine Opposition, in dem Sinne, es gibt keine Parteien, muss man auch vielleicht dazu sagen. Das heißt, man kann überhaupt nicht sagen, stimmt diese Zahl, ja? Und zum anderen, und das ist auch ganz wichtig, gibt es immer wieder schon seit Jahren die Vermutung, und eigentlich liegen auch da Beweise immer wieder auf dem Tisch, dass Menschen, die beispielsweise über den Staat angestellt sind, zum Beispiel auch Lehrer, gezielt unter Druck gesetzt werden, durch die Behörden zur Wahl zu gehen, weil man Gefahr läuft, dass man entlassen wird oder dass man irgendwie eben nicht weiterkommt, keine Beförderung bekommt und dieser Druck da ist, dass man zur Wahl geht. Das heißt, die ist wenig aussagekräftig in der Gesamtsumme, aber es ist eine Tendenz erkennbar, denn diese Zahl geht seit Jahren immer weiter nach unten.
Aber wir haben ja wahrscheinlich alle noch diese Proteste im Iran vor Augen. Haben denn so Themen wie jetzt Frauenrechte überhaupt keine Rolle gespielt in diesem Wahlkampf? Also nicht mal ein Müh?
Ja, also ich weiß, das klingt sehr frustrierend, wenn ich dir jetzt sage, nee, das ist kein Thema. Aber wenn man versteht, dass diese Kandidaten ja eben gar nicht antreten können, wenn sie sich für so etwas einsetzen, dann werden sie sofort vom Wächterrat aussortiert. Dann ist einem eigentlich auch klar, dass es im Wahlkampf kein Thema ist. Die Leute, die das ansprechen, sind die Menschen, die ohnehin schon im politischen Exil sind oder eben im Gefängnis sitzen. Leute wie Narges Mohammadi, die Friedensnobelpreisträgerin vom letzten Jahr, die iranische, die sprechen diese Themen an, aber die sind natürlich aus dem politischen Kontext gar nicht, also sie sind nicht zugelassen. Sie können nicht arbeiten, sie werden sogar noch bestraft und angeklagt.
Katharina, nimm uns bitte nochmal mit zurück an den Anfang dieser riesigen Protestwelle im Iran. Das war ja im Herbst 2022 oder wurden dann zumindest richtig sichtbar. Wie hat das damals nochmal angefangen?
Das ging alles Mitte September los, am 16. September 2022.
Im Iran reißen die Proteste nach dem ungeklärten Tod der 22-jährigen Mahsa Amini nicht ab. Frauen verbrennen nun zuhauf ihre Kopftücher auf offener Straße. Voller Wut gegen das verhasste Regime, das
in Iran bauen sie Barrikaden auf einem der zentralen Plätze. Die Polizei schießt gezielt auf Zivilisten.
Khamenei ist ein Mörder, rufen sie. Die Regierung erkennen wir nicht an. Ähnliche Parolen heute in Tabriz im Nordosten des Landes.
Entzündet hatten sich diese neuen Massenproteste am Tod einer jungen Frau, die wegen Verstoßes gegen die islamische Kleiderordnung von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen war und dann in Haft starb.
Angeblich, weil sie ihr Kopftuch nicht streng genug getragen hatte und soll dann verstorben sein, weil sie auf der Polizeiwache oder auf dem Weg dorthin, ganz klar ist es nicht, misshandelt worden sein soll. Die Behörden streiten das bis heute ab, aber es gibt glaubhafte Beweise und Zeugenaussagen, die darauf hindeuten, dass es so war, dass sie misshandelt wurde von den Polizeibeamten und sie starb dann in einem Krankenhaus in Teheran. Dieser Fall ging dann um die Welt später, aber hat erstmal dazu geführt, dass es im Iran einen Wutausbruch, einen Ausbruch der Trauer, der Empörung und des Hasses gab, den es, glaube ich, in den letzten 45 Jahren so nicht gegeben hat. Die Menschen sind auf die Straßen geströmt, zunächst vor allen Dingen Frauen, es haben sich aber sehr schnell auch Männer angeschlossen und das ist das Besondere, laut Berichten in allen Provinzen des Iran, also im ganzen Land. Und das hat dann mehrere Monate angedauert, in verschiedener Größenordnung.
Tod dem Diktator, rufen junge Iraner auf einer Straßenkreuzung mitten in Teheran. An anderer Stelle sperren Studierende eine Hauptstraße.
Die Proteste wurden auch heute fortgesetzt. In Karetsch, nahe der Hauptstadt Teheran, zogen Tausende durch die Straßen.
3 Tage lang hatten in vielen Städten Händler und einige Industrien gestreikt. Augenzeugen berichten von einem massiven Aufgebot an Polizei und Milizen. Irans Präsident Raisi macht weiterhin das Ausland für die Proteste im Land verantwortlich.
Mal was lauter, mal was wieder leiser, mal größer, mal kleiner, je nachdem, wie auch die Sicherheitskräfte bzw. die Einsatzkräfte, die Milizen gegen die Menschen vorgegangen sind. Und das wurde dann bekannt unter dem Namen Frau Leben Freiheit auf Deutsch übersetzt.
Und wie ist es heute? Ist von diesen Protesten noch was übrig geblieben?
Also von Straßenprotesten, die sichtbar sind, wie wir sie kennen, ist nichts mehr übrig geblieben, zumindest nicht mehr in diesem Zusammenhang. Das hat auch damit zu tun, dass es dann im Dezember dazu kam, dass die ersten Demonstranten hingerichtet wurden. Bis heute sollen 9 Demonstranten, zumindest ist das die Zahl, die bekannt ist und die jetzt auch nochmal von der UN bestätigt wurde, im Zusammenhang mit den Protesten hingerichtet worden sein. Und das hat zumindest die Bewegung, wie wir sie gesehen hatten im Herbst 2022, mit lauten Protesten auf den Straßen, mit Frauen, die sich ihr Kopftuch runterreißen, das verbrennen, das sieht man jetzt so momentan nicht mehr. Aber dieser Grundgedanke, der sich da manifestiert hat, dass man eben mit diesem Gesamtkonzept, mit dem Regime nicht zufrieden ist, dass man es loswerden will, das ist ja eine Forderung, die ganz klar auch formuliert wurde von Demonstranten, von Protestierenden auf der Straße, der ist, glaube ich, geblieben, weil das ist ja kein Gedanke, den man nach 3 Monaten, 4 Monaten oder einem Jahr später einfach verwirft. Man ist ja grundsätzlich mit dem Staat nicht zufrieden und möchte was geändert haben.
Sag mal, das Zeichen des Regimes damals da im Herbst 2022 war ja, wenn ihr euch irgendwie nicht an unsere Regeln haltet, ihr Frauen, dann bezahlt ihr unter Umständen damit mit dem Leben, auch wenn es nur darum geht, dass ihr kein Kopftuch richtig tragt. Und du hast vorhin von dieser Frau erzählt, die mit dir gesprochen hat, die auch im Fernsehen erscheinen wollte ohne Kopftuch. Ist ja irre mutig dann, oder?
Ja, das ist wahnsinnig riskant für die Frauen, so vor die Kamera zu gehen, beziehungsweise riskant ist es schon so, seinen Alltag überhaupt zu bestreiten. Denn die Strafen sind nach wie vor da. Sie sollen sogar noch rechtlich verschärft werden. Also man sieht jetzt vielleicht nicht mehr diese Sittenpolizei im Auftreten wie vor den Protesten 2022. Aber man sieht weiterhin Beamte, die Frauen ansprechen, die Frauen mitnehmen, die Frauen beispielsweise ihr Auto wegnehmen. Das ist so eine Strafe, die sehr, sehr üblich ist. Die betrifft ganz viele Frauen, wenn sie ohne Kopftuch Auto fahren zum Beispiel. Und das kann dazu führen, dass du theoretisch auch angeklagt wirst, dass dir eine Gefängnisstrafe zum Beispiel droht, dass dir eine Geldstrafe droht. Also es ist wahnsinnig riskant. Aber es gibt eben weiterhin sehr viele Frauen, die demonstrativ auf das Kopftuch verzichten, selbst im Winter, wenn es eisig kalt ist und man eigentlich vielleicht bei uns eine Wintermütze aufziehen würde, gibt es immer noch viele Frauen, die dann gar nichts auf den Kopf setzen, um zu zeigen, ich bin gegen dieses Regime.
Und das hast du auch selbst gesehen im Straßenbild?
Natürlich, das sehe ich seit 2022, seit ich dort war. Ich war jetzt seit Ausbruch der Proteste 4-mal dort im Januar 2023, im August 2023, im Dezember 2023 und jetzt wieder eben Ende Februar, Anfang März 2024. Und das ist ja eigentlich so ein ganz schöner Abstand, um eine Entwicklung beobachten zu können. Und das ist, würde ich sagen, nicht weniger geworden. Es ist gleichbleibend. Eine Szene ist mir tatsächlich sehr im Kopf. Das war im August, als ich im Sommer das letzte Mal dort war. Da stand ich an einer Ampel. Und mir ist mein Kopftuch, das betone ich jetzt auch nochmal, ich muss, um berichten zu können, vor der Kamera oder generell das Kopftuch tragen. Das ist eine Auflage, sonst brauche ich gar kein Pressevisum zu beantragen, sonst brauche ich gar nicht in den Iran zu reisen und sonst kann ich die Geschichten dort auch gar nicht erzählen. Also es ist eine Auflage, die ich, wenn man so will, in Kauf nehmen muss. So, jetzt stand ich an dieser Ampel und es war sehr heiß und mein Kopftuch lag nicht auf meinem Kopf, sondern auf meinen Schultern. Und neben mir stand eine Frau, die hatte auch etwa mein Alter, Mitte, Ende 30 und die trug auch kein Kopftuch. Und dann kam ein Polizist auf mich zu und hat auf Farsi gesagt, ich soll sofort mein Kopftuch aufsetzen. Und diese Frau hat sich umgedreht, hat ihn angeguckt und hat gesagt, hast du nichts anderes zu tun, als uns darauf hinzuweisen, wie wir uns anziehen sollen? Und hat dann nochmal zum Schluss ihm hinterher gerufen, ich fühle mich so wohl, wie ich bin. Und wenn man die Frauen eben fragt, und das finde ich ganz interessant, wie sie sich denn dabei fühlen und ob sie angstbefreit sind, dann ist eigentlich zu 100% die Antwort, die ich immer habe, ich habe große Angst. Aber ich mache es trotzdem, weil ich eben zeigen will, dass ich gegen das Regime bin und dass ich nicht bereit bin, wieder einen Schritt zurückzugehen.
Erstaunlich, beeindruckend finde ich. Du hast gesagt, diese großen Straßenproteste, die gibt es nicht mehr so. Gibt es denn auch neue Formen des Protests oder hat sich das irgendwohin verlagert? Oder ist im Grunde dieses Symbol, ich trage keinen Kopftuch mehr, vor allem das, wie gerade protestiert wird jetzt neben dem Wahlboykott?
Das Kopftuch ist natürlich ein sehr sichtbares Zeichen. Die Frauen sind allein schon durch das Prinzip, in der Islamischen Republik gilt die Scharia, ja am meisten unterdrückt, wenn man das jetzt einmal sich an Geschlechtern quasi vor Augen führen will, durch die Kleiderordnung, durch eine Runtersetzung im Recht beispielsweise. Man gilt einfach weniger als ein Mann vor dem Gesetz. Und das ist natürlich dann was sehr Sichtbares. Du hast die Frau angesprochen, die vor die Kamera gegangen ist, obwohl sie kein Kopftuch angehabt hat. Aber das, was sie gesagt hat, das war dann noch besonders kritisch. Sie meinte im Zusammenhang mit der Situation aktuell, mit dem Leben der jungen Frauen, der jungen Menschen im Iran, dass sie eben fest entschlossen ist, immer weiterzumachen. Auch in ihrem Alltagsprotest, ohne Kopftuch. Sie möchte sich irgendwann nicht schuldig fühlen, wenn ihre Kinder oder ihre Enkelkinder die Geschichte nachverfolgen. Und sie will, dass die Kinder, die Enkelkinder wissen, dass ihre Generation gekämpft hat und dass sie alles versucht hat, was sie konnte, ob es klappt oder nicht, um sich nicht schuldig zu fühlen.
Katharina, wenn du mit so jemandem sprichst, der dann vor der Kamera sozusagen einmal sein Leben riskiert, muss man ja sagen, wie bist du damit umgegangen? Also für dich auch eine schwierige Situation, oder? Also ich hätte sofort den Reflex zu sagen, nein, sag das nicht, du.
Also ja, das ist richtig. Es hat natürlich mit Erfahrung zu tun, wie lange ist man schon in dem Land unterwegs und man kann so ein bisschen einschätzen, was geht noch, was geht nicht. Manchmal, wenn ich das Gefühl habe, dass Aussagen besonders drastisch sind und die Person in wirklich ernsthafte Schwierigkeiten bringen könnte, dann würde ich den O-Ton im Zweifelsfall gar nicht ausstrahlen oder ihn eben anonymisieren, dass man auf keinen Fall irgendwie erkennen kann, wer das war oder ihn nur vielleicht für ein Zitat benutzen. Ich habe aber ein ganz gutes Gefühl natürlich mittlerweile, was sendbar ist, wo die Grenze ist und frage auch immer die Leute, ist es okay? Seid ihr euch bewusst, es wird gesendet?
Gibt es denn im Privaten Räume, in denen Menschen offen sprechen können und vielleicht ihre Kritik auch formulieren können?
Also natürlich, das gibt's ganz klar und das ist für mich eigentlich auch das, was den Iran seit sehr, sehr, sehr langer Zeit kennzeichnet. Ja, also ich war das erste Mal im Iran im Jahr 2008, also ist jetzt so 16 Jahre her etwa, kann jetzt also nicht über die 80er oder 90er Jahre sprechen, kann das nur sagen, was man mir immer erzählt hat. Und das kennzeichnet dieses Land, dass es eine Parallelgesellschaft gibt, dass man zu Hause im Schutz der Familie, der Freunde eben ein ganz anderes Leben führt als das Leben draußen, das quasi das Regime duldet oder erlaubt, dass man ganz anders spricht. Und dieser Unmut, diese Ablehnung des Regimes, die spürt man ja schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Und ich glaube, das war jetzt nochmal der Unterschied, den die Proteste im Herbst 2022 ausgemacht haben, dass es dann so auf der Straße in dieser Deutlichkeit das erste Mal laut wurde, dass ganz klar Leute laut gerufen haben im Beisein von Einsatzkräften, Tod dem obersten Führer, nieder mit der Islamischen Republik. Das waren Slogans, die gefallen sind, die man eben zu Hause vermutlich schon seit vielen, vielen Jahren gesagt hat, aber in dieser Deutlichkeit draußen, das war dann doch ein Novum.
Also es ist keine komplette Kontrolle sozusagen, da gibt es noch unkontrollierte Bereiche.
Ja, also zu Hause natürlich, ich kann dir ein Beispiel geben, im Iran wurde jahrelang, wahrscheinlich dann jahrzehntelang, extrem wild Party gemacht. Also
ich
in der Islamischen Republik.
So. Ja, soll in der da wurde richtig hart Party gemacht, gell?
Und die Leute brennen ihren eigenen Alkohol und der ist wahnsinnig stark und du musst wirklich aufpassen.
Hast du ihn probiert?
Ich habe mal dran gerochen. Der ist wahnsinnig hart und die Menschen feiern und auf Hochzeiten, da wird sich an nichts gehalten, was das islamische Regime vorgibt.
Ist so.
Ja, es ist so. Und es waren wahnsinnig wilde Partys, die man hier eher selten in dem Ausmaß irgendwie, also in Deutschland, eher selten sieht. Gerade weil es eben dieser Kontrast ist und dieses Ventil, um Luft rauszulassen. Und das hat das Regime auch mehr oder weniger geduldet, würde ich fast sagen, über viele Jahrzehnte. Natürlich gab es immer Repressalien, es gab immer wieder Hausdurchsuchungen, dass Partys gesprengt wurden. Es wurde sehr viel auch mit Geld gelöst. Das heißt, wer es sich leisten konnte, wer Geld hatte, konnte irgendwie auch die Polizisten, sage ich jetzt mal, schmieren, ganz einfach formuliert. Wer Geld hat, kann sich irgendwie trotzdem irgendwie ein schönes Leben schaffen. Und es ist auch heute noch so, dass die kleine Schicht, die quasi das große Geld besitzt im Iran, die sind dann auch oft regierungsnah, regimenah, Geschäftsleute, die sich mit dem islamischen Regime arrangieren. Gerade diese Schicht, das ist ja das Absurde, die gehören zum Regime und führen ein wildes und freies Leben dann quasi in ihren Villas. Das gibt es alles noch. Aber es ist in den letzten Jahren eben in der Bevölkerung komplett zurückgegangen, weil, das ist eine Veränderung, die ich deutlich gespürt habe, die Depression oder, wie soll ich sagen, die Enttäuschung, der Frust einfach in den letzten Jahren Überhand gewonnen hat mit der Situation im Land, mit dem Vorgehen des Regimes, dem brutalen Vorgehen des Regimes gegen jegliche Art von Freiheitsbewegung. Deswegen sind auch die Partys zurückgegangen und natürlich, das ist auch wichtig zu sagen, die wirtschaftliche Situation der Mittelschicht zum Beispiel hat sich so extrem in den letzten Jahren verschlimmert, dass viele Menschen sich einfach auch Partys feiern gar nicht mehr leisten können.
Katharina, du hattest es vorhin angesprochen, dass viele verhaftet wurden und man nicht so genau weiß, was eigentlich mit denen passiert dann in den Gefängnissen. Hast du irgendeine Schätzung gehört, wie viele Menschen im Zuge der Proteste ins Gefängnis gekommen sind?
Das ist eine Zahl, die ist schon ein bisschen älter. Die kam dann so um den Jahreswechsel 2022-23 raus. Da ging man immer so von 20.000 Festnahmen und Verhaftungen. Genau konnte man das nicht unterscheiden. Aus. Das lässt sich aber alles sehr schwer überprüfen. Ich habe im Sommer 2023, also im August, vor einem halben Jahr etwa, mit einer Demonstrantin gesprochen, zum Jahrestag der Proteste, die selbst im Gefängnis war, weil sie auf der Straße war und demonstriert hat. Und die hat mir gesagt, die war 5 Monate im Gefängnis, dass man beobachten konnte, wie es eigentlich jede Woche, jeden Tag eigentlich, glaube ich, hat sie gesagt, voller und voller und voller und voller wurde. Und man hatte einfach gar keinen Platz mehr. Also das heißt, man ist dann quasi auch von Regimeseite an die Kapazitäten einfach gestoßen, wen man drin behalten kann, und musste dann irgendwann auch wieder Leute rauslassen. Man hat es dann als Amnestie quasi angekündigt, dass es eine Amnestie gegenüber diesen Menschen gibt. Die mussten dann unterschreiben, ein Schuldeingeständnis, dass sie einen Fehler gemacht haben und dass sie sowas nie mehr machen würden. Manche haben das gemacht, manche haben es nicht gemacht. Es lässt sich also sehr schwer sagen. Was ich sagen kann, ist, dass es im Iran immer noch sehr, sehr, sehr viele politische Inhaftierte gibt. Nicht erst seit den letzten Protesten, sondern schon davor. Übrigens auch Deutsche, unter anderem die Kölnerin Nahi Tarawi, die ist 69 mittlerweile, die sitzt seit über 3 Jahren. Ihre Tochter ist in Köln und kämpft für ihre Freilassung. Die hatte jetzt Hafturlaub Anfang Januar und wurde wieder willkürlich inhaftiert. Warum? Und jetzt schließt sich gleich der Kreis. Annalena Baerbock hat eine Rede gehalten und hat nochmal auf die Menschenrechtsverletzungen des Regimes im Iran aufmerksam gemacht.
In the autumn of 2022, brave Iranian women and men started the Women, Life and Freedom protests. Thousands took to the streets, thousands were arrested. None of us wants to be tortured. None of us wants to be raped.
Und am Tag drauf wurde Nahi Tarawi, die ja eben auch deutsche Staatsbürgerin ist, wieder in Haft zurückgeholt. Und warum ich Annalena Baerbock erwähne, das ist ganz interessant, die hat nämlich im November 2022, also als diese Proteste noch sehr aktuell waren, als sie noch liefen, eine Sonderkommission ins Leben gerufen innerhalb der UN zusammen mit Island. Das ist eine Untersuchungskommission, die untersuchen sollte, welche Menschenrechtsverletzungen die iranischen Behörden gegenüber Demonstranten und Demonstrantinnen begangen haben. Und da kam letzte Woche ein erster Vorbericht raus, und der bestätigt nochmal von Seiten der UN genau das, was schon andere Menschenrechtsorganisationen sehr früh gesagt haben, nämlich, dass die Rede ist von Tötung von Demonstranten, und zwar von gezielter Tötung. Man geht von mehr als 550 Menschen aus, die von Einsatzkräften im Zuge dieser Demonstrationen getötet worden sind. Darunter sollen mindestens 70 Minderjährige, also auch Kinder, gewesen sein. Es ist die Sprache von unnötigem Einsatz, von Gewalt, von Folter, von Entführungen und von systematischer Vergewaltigung von festgenommenen Demonstrantinnen, aber auch Demonstranten durch Sicherheitskräfte. Und das ist von der UN jetzt bestätigt. Das ist der Bericht der Sonderkommission, den hatte Annalena Baerbock angestoßen. Und der zeigt jetzt einfach nochmal schwarz auf weiß das brutale Vorgehen. Wir reden hier nicht von irgendwie einer Bande von Kriminellen, die irgendwie einen Staat tyrannisiert, sondern wir reden vom Staat selbst.
Katharina, wir hatten diese Proteste und ich kann mich erinnern, ich habe viele wahrscheinlich mir diese kleinen Videos auf Twitter angeschaut und war total überrascht. Leute, die über die Straße rennen und Mullahs irgendwie die Kopfbedeckung vom Kopf schlagen, Frauen, die ihre Kopftücher verbrennen und ich dachte so, wow, was passiert da? Warum hat es denn letztlich nicht geklappt? Was hat da gefehlt, dass es dann wirklich zu einem politischen Umsturz, zu einer politischen Veränderung, tiefgreifenden Veränderung gekommen ist?
Ich glaube, das lässt sich sehr leicht beantworten. Das ist wirklich das schiere Übergewicht von Gewalt auf Seiten des Regimes. Militär soll im Einsatz gewesen sein in den kurdischen Gebieten. Dort konnten wir nicht hinreisen, das habe ich also nicht selbst gesehen. Da deuten aber Aussagen von Menschen vor Ort, Menschenrechtsorganisationen, Videos darauf hin, dass das stattgefunden hat. Der Einsatz von ganz normaler Bereitschaftspolizei, aber überwiegend von den sogenannten Basij-Milizen, das ist eine Art paramilitärische Einheit, die Revolutionsgarde das Regime unterstützt in ihrem Machterhalt. Und das hat im Endeffekt die Straßenprotestbewegung so zum Erliegen gebracht.
Also das Regime hat einfach geknüppelt, geschossen, gefoltert, vergewaltigt und so den Protest erstickt sozusagen. Wie lange kann man sowas eigentlich als iranisches Regime durchhalten? Ich meine, die Folgekosten sind wahrscheinlich auch ziemlich hoch.
Mit Sicherheit. Also man hat schon das Gefühl, dass es ein Pulverfass ist, dass da wieder bei irgendeinem Umstand, das muss vielleicht gar nicht so ein trauriger Anlass sein wie der im September 2022, der Tod von einer jungen Frau, es reicht vielleicht auch was anderes, wieder die Menschen irgendwie dazu bringen kann, auf die Straße zu strömen. Die Arbeitslosenquote steigt, die Jugendarbeitslosigkeit steigt. Und der Glaube, dass es Politiker gibt, die am wirtschaftlichen Zustand der Islamischen Republik etwas ändern können, der ist bei vielen Menschen eben auch aus der Arbeiterklasse in den letzten Jahren auch verloren gegangen, weil man eben mit beobachtet hat, wie die Situation immer schlechter geworden ist über die letzten Jahre.
Also die schwierige wirtschaftliche Situation im Land darf man auch nicht außer Acht lassen, spielt eine wichtige Rolle, ist klar. Und du hast gesagt, dass die Proteste abgeflaut sind oder zumindest stiller geworden sind. Das verlangt den Frauen dann ziemlich viel Durchhaltekraft ab. Wie blicken denn die Frauen, die du getroffen hast, nun auf ihre Zukunft?
Ich würde sagen, das ist auch der Unterschied, den ich jetzt bemerken konnte über das letzte Jahr, immer wenn ich dort war, dass es von dieser Kampfstimmung jetzt bis heute so ein bisschen mehr in die Richtung Frustration, ich weiß nicht, wann sich in meinem Land etwas tun wird, umgekehrt hat. Also es gibt natürlich immer noch Frauen, die sagen, wir kämpfen weiter und wir sind sicher, dass sich etwas verändern wird. Aber es gibt eben auch sehr viele, die sagen, ich kann nicht mehr, ich will das Land verlassen, ich sehe hier keine Perspektive mehr. Es sind einfach zu viele Zugeständnisse und zu viele persönliche Einschüchterungen, Einschnitte, die ich in Kauf nehmen muss. Ich will hier weg. Und so eine Frau hatte ich jetzt auch wieder vor der Wahl getroffen. Die hat eben gesagt, dass der Druck so groß ist, dass ihr das Herz wehtut, hat sie gesagt.
My heart just pain. That's such a big pain for our country. You know, I can just smile and look at these people and say, okay, this is nothing we can do at this moment.
Sie hat eben das Gefühl, dass wenn sie die Menschen in ihrer Umgebung sich anguckt, dass sie ihnen gern zurufen würde, lauft weg, rettet euch selbst, und dass sie auch keine Zukunft mehr im Land sieht, dass sie das Land auch verlassen will. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass der Iran in den nächsten Jahren hat, dass es ein Brain Drain gibt, also einfach, dass ganz viele junge, gut ausgebildete Menschen das Land verlassen werden, unter anderem in Richtung Europa, das ja dringend Fachkräfte beispielsweise sucht.
Und du wirst die Lage sicherlich sehr, sehr eng begleiten und von vor Ort auch berichten, und ich hoffe, wir sprechen dazu nochmal.
Ja, ich hoffe, ich komme bald wieder rein.
Ich drück die Daumen.
Jeder Bericht verringert die Chancen, aber wir versuchen es immer und hoffen, dass wir weiterhin über den Iran berichten können, um ein Bild dessen, zumindest ein kleines Bild, zu zeigen, was da in diesem Land vor sich geht.
Katharina, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Sehr gerne.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Katharina Willinger hat uns mitgenommen in ein verschlossenes Land und vom Mut und Durchhaltevermögen der Frauen dort erzählt, anderthalb Jahre nach Beginn der Proteste im Iran. Katharina hat schon mal bei 11KM über die Frauen im Iran erzählt, vor gut einem Jahr. Wenn ihr noch mal genauer wissen wollt, wie die Situation der Frauen nach Ausbruch der Proteste war, hört da doch mal rein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr keine 11KM-Folge mehr verpassen wollt, lasst uns gern ein Abo da in der ARD-Audiothek oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Die Kolleginnen und Kollegen von tagesschau.de informieren über die neuesten Entwicklungen im Iran. Dort findet ihr auch die Reportagen und Berichte von Katharina Willinger. Links findet ihr auch in den Shownotes. Folgenautorin ist Susanne Dietrich. Mitgearbeitet haben Marc Hoffmann und Eva Erhardt. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Viktor Weresch und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Und bevor ihr jetzt ausmacht, Achtung, hier kommt noch ein Tipp für euch. Der Videopodcast Iran im Herzen beleuchtet verschiedene Aspekte der Iran-Revolution und wie die Proteste und die Situation vor Ort uns auch hier in Deutschland betreffen. Die komplette erste Staffel vom Videopodcast könnt ihr auf dem Cosmo YouTube-Channel anschauen. Die Audioversion, die gibt's in der ARD-Audiothek und natürlich überall sonst, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr auch bei uns in den Shownotes.
Leben, Freiheit. Es geht um eine positive Zukunft, die wir erreichen wollen. Gleichstellung, Freiheit für alle, nicht nur für Frauen.
Schauspielerin Yasmin Tabatabai redet im Cosmo-Video-Podcast Iran im Herzen über den Kampf um Selbstbestimmung. Und Rapper Kool Savas, der bewundert iranische Rapper, die für ihre regimekritischen Songs im Gefängnis sitzen.
Deswegen gilt mein Respekt den Musikern, die da stehen und wirklich die Sachen thematisieren und wirklich die Eier haben, den Mund aufzumachen.
Iran im Herzen schaut auf die verschiedenen Aspekte der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung. Ich bin Shanli Anwar, sitze immer mit zwei Menschen aus Pop, Politik und Kultur zusammen. Und da wird bei aller Schwere auch gelacht, wie zum Beispiel mit Comedian Enisa Amani.
Meine Tante hat sich inzwischen Jinjian Azadi auf den Arm tätowiert und ich habe so eine richtig persische Tante, ja, also die hat mit Tattoos nichts am Hut.
Schaut oder hört doch gerne rein in den Cosmo-Video-Podcast Iran im Herzen.